Ja, wer regelmäßig hier ist, hat mitbekommen, dass wir durch den zweiten Korintherbrief im Moment gehen. Und vor zwei Wochen war das letzte Mal in einer etwas anderen Form, dass 2. Korinther 8, 1 bis 7 dran war. Und wir machen heute weiter 2. Korinther 8 ab Vers 8. Und es wird sehr irgendwie konkret und praktisch, habe ich den Eindruck, zu einem Thema, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Und ich glaube, weil wir das gerade eben gesungen haben, auch nochmal dieses, es ist vollbracht, von Jesus an den Anfang zu stellen, bei allem, wo es heute darum geht, dass wir etwas bringen können oder sollen oder dürfen für Gott, hat es nie damit zu tun, dass wir für unsere Rettung irgendwas bringen oder irgendwas beitragen können, sondern alles, dass wir zu Jesus gehören, zu Gott gehören, hat Jesus gemacht. Und trotzdem wird es heute auch in die andere Richtung gehen und es wird wichtig sein. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen immer noch mal auf dieses Thema, wo es nämlich um das Geben auch geht, drauf zurückkommen. Das kommt nämlich in dem 2. Korinther noch ein paar Mal vor und ich hoffe, dass wir das entsprechend dann von verschiedenen Seiten schaffen zu beleuchten. Vers 8 bis 15, ich möchte aber in dem Vers 7 noch mal starten. Wir brauchen den als Vorgeschichte zu dem, was ab Vers 8 kommt. 2. Korinther 8 ab Vers 7. Schreibt der Paulus an die Gemeinde in Korinth, wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Jetzt muss man ganz kurz nochmal zurückspulen, auch zu dem, was davor war, Anfang Kapitel 8, dieses Liebeswerk, auf das der Paulus hier hinaus will, worum geht es da? Er hatte eine Gemeinde vorgestellt oder mehrere Gemeinden in Mazedonien zum Beispiel, und es gab noch ein paar andere, die gegeben haben für Geschwister in Jerusalem, die arm geworden sind. Also es gab eine Gemeinde in Jerusalem mit Leuten, die arm geworden waren und es gab Gemeinden, die gesagt haben, daran beteiligen wir uns, denen zu helfen. Und ich werde jetzt nicht in alle Details gehen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr selber nochmal nachlesen in Apostelgeschichte 11. Gibt es diese Ankündigung einer Hungersnot und dann sagen Gemeinden, okay, wir helfen denen, wenn die in Jerusalem eine Hungersnot bekommen. Und zwar schicken wir dann das Geld durch den Paulus oder durch den Barnabas oder was auch immer sie mitgeben wollen zum Geben. In Römer 15 sagt der Paulus den Römern sowas Ähnliches und sagt, also wenn ihr euch beteiligen wollt, dann macht das. Es gibt die armen Geschwister dort in Jerusalem und die brauchen eure Hilfe. Und er zieht los und überbringt es dann und er sagt in Römer 15, ich bin gerade auf einer Reise und komme bei euch vorbei, denn ich bringe von der einen Gemeinde diese Gabe zu der anderen Gemeinde. Das mit den Banküberweisungen hat damals noch nicht so ganz geklappt, das mussten die dann persönlich bringen. Und in Galater schreibt der Paulus den Galatern in dem Brief und sagt, ihr sollt geben, ihr sollt füreinander sorgen und zwar immer da, wo Not ist, aber ganz besonders den Hausgenossen des Glaubens, also den Geschwistern, die ihr habt, die auch an Jesus glauben. Das ist die erste Adresse, wenn ihr Not seht, um zu helfen. Das hat irgendwie eine Art Priorität. So, und jetzt sagt der Paulus hier in diesem Vers 7 zu den Korinthern, also ihr seid echt cool drauf im Glauben, im Wort, in Erkenntnis, Eifer, Liebe. Und ich wünsche mir, dass auch in dieser Freigebigkeit ihr auch so gut drauf seid. Und darauf, habe ich den Eindruck, bezieht sich der Text, der jetzt kommt. Also so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Und jetzt lesen wir Vers 8 bis 15. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat, es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Wir fangen vorne an in Vers 8. Der Paulus sagt, das ganze Ding, mit dem ich wünsche mir, dass ihr neben dem, dass ihr so gut seid im Wort und in der Liebe und in der Erkenntnis und so weiter, dass ihr auch gebt und freigebig seid, sage ich nicht als Gebot. Geben ist wichtig, aber nicht als Zwang, sondern, was will er prüfen? Die Liebe will er prüfen. Und zwar, das ist ein bisschen krass wirklich hier formuliert, wenn man sich das überlegt, der sagt, nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Also der geht hin und sagt, pass mal auf Leute, es gibt eine Gemeinde in Mazedonien, die haben quasi gespendet für die Armen in Jerusalem. Jetzt guckt euch das mal an und legt es als Messlatte, wie echt ist eigentlich eure Liebe? Und wenn das nicht so krass hier stehen würde, würde es mir schwerfallen, das so auszudrücken. Aber der Paulus sagt, Freigebigkeit, geben, ist ein Messgerät für Liebe. Und er ist nicht der Einzige, der das sagt. Ich möchte mal zitieren aus 1. Johannes 3, Vers 17. Da sagt der Johannes, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also auch der Johannes sagt, es gibt eins, vielleicht von mehreren, aber ein Messgerät für Liebe und das ist, wie freigebig bist du? Oder wenn du Not siehst, hilfst du, ja oder nein? Und wir sind, glaube ich, oft so geprägt, dass wir sagen, oh, man soll lieber nicht vergleichen. Ja, vergleichen ist immer gefährlich und es gibt Bereiche, da ist das auch so, wenn ich mich mit anderen vergleiche oder vielleicht eine Gemeinde mit der anderen vergleiche, kann das gefährlich sein, aber der Paulus geht hier den Weg und sagt, jetzt macht mal diesen Vergleich. Es gibt die, die aus Liebe geben und sich engagieren und wie ist das bei euch? Und er sagt im Grunde, Vorbilder als Ansporn zum Geben und sich einzubringen sind gut. Und jetzt möchte ich an der Stelle mal ganz kurz der Gemeinde hier, Calvary Chapel in Sinsheim, Danke sagen, weil ich es so empfunden habe, als ich hierher kam, dass diese Gemeinde ein Vorbild ist im Geben. Zumindest für mich in dem Moment war und ich habe mich erstaunt. Und zwar sind wir hergekommen und hergezogen und ich kam aus einer anderen Ecke Gemeinde, wo ich immer mal wieder auch versucht hatte anzubringen, wie sieht es aus, was gibt denn die Gemeinde weiter, auch an Finanzen nach außen. Und als ich hierher kam und wir irgendwie so begonnen haben, dazuzugehören, war ich total geflasht in der ersten Mitarbeiterstunde, in der ich unseren Finanzbericht an der Wand in Zahlen und Diagrammen gesehen habe, wie viel und welcher großer Anteil an den Finanzen, die die Gemeinde hat, weitergegeben wird. Und ich finde das klasse. Ich finde es wirklich klasse, dass Gemeinde ein Verständnis und den Wunsch hat zu sagen, ein großer Batzen von dem, was wir haben, ist gar nicht für uns. Das hat Gott uns gegeben, wir geben es weiter und andere profitieren davon. Also das wollte ich einfach mal loswerden. Ich glaube, das darf man sagen, so wie der Paulus auch hier gesagt hat, hey, da sind die Mazedonier, die machen das. Dürfen wir auch sagen, hey, wie schön, dass es die in Sinsheim auch machen. Dass wir geben dürfen als Gemeinde. Und das ist auf der einen Seite, glaube ich, gemeint hier in dem Brief und auf der anderen Seite betrifft es uns aber auch persönlich. Und deswegen lesen wir weiter und können uns einfach mal fragen, worum geht es? Die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Um welche Liebe geht es denn? Liebe zu wem? Liebe zu was? Ich habe vor kurzem erst, und das war jetzt nicht geplant, weil ich nicht wusste, dass ich an diesen Text hier rankomme, ein kleines Büchlein erstens geschenkt bekommen und zweitens gelesen, wo dein Schatz ist. Die Freude am Geben entdecken. Und diesen Bibelvers, diese Aussage von Jesus, kennt ihr, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und das hat viel mit Liebe zu tun. Da, wo der Schatz ist, da ist die Liebe, da ist die Zuwendung. Und Gottes Wunsch ist, sammelt euch Schätze im Himmel. Warum? Damit auch unser Herz, unsere Liebe im Himmel ist. Und deswegen geht es, glaube ich, um eine Liebe zu ihm, aber auch eine Liebe eben nicht zu dem, was uns irdisch hier auf der Welt gefangen nehmen will. Ich hatte neulich mal einen Psalm gelesen, wo es mich plötzlich in so einem Nebensatz erwischt hat, wo der David schreibt, Herr, befreie mich von den Gottlosen. Und dann denkt man ja, werden die Gottlosen so beschrieben, oh, ganz böse und die hauen immer drauf und die führen Kriege. Und dann schreibt er von den Gottlosen, von den Leuten, deren Teil im Leben in dieser Welt ist. Also die Gottlosen sind die, die sich nicht an dem Ewigen orientieren, sondern die ihre Liebe, die das, was ihr Herz ausmacht, hier auf dieser Welt verankert und verwurzelt haben. Das ist so ein Kontrast, Liebe zu Gott oder Liebe zu dem, was mich hier irgendwie packt und vielleicht auch ganz praktisch und finanziell gefangen hält. Und der Paulus sagt, diese Liebe zu Gott, diese Liebe zum Ewigen, auch zu den ewigen Dingen, wo dein Herz eigentlich ist, das will ich prüfen. Und wie gesagt, wenn es hier nicht stehen würde, aber die Aussage ist im Grunde, wir prüfen das anhand deines Geldbeutels. Wo ist deine Liebe? Und das ist krass. Und ich habe gedacht, vielleicht sind wir jetzt hier, die wir hier sitzen, auch in so einer Prüfprobezeit, nämlich in einer Zeit, wo wir zum Beispiel merken, dass alle Dinge teurer werden. Dass unser aller Geldbeutelverhältnis sich möglicherweise verändern wird, vielleicht in den nächsten Jahren ziemlich krass, das wissen wir nicht. Und dass ein Paulus zu uns heute sagt, ihr habt alle eure Verhältnisse, in denen ihr lebt und ihr habt die Umstände, in denen ihr lebt, ihr habt die Preise, die ihr jeden Tag beim Einkaufen irgendwo seht. Lasst uns das mal nehmen und anhand des Eifers anderer oder dieses Themas die Echtheit eurer Liebe prüfen, eurer Liebe auch zu mir. Ist das ein Prüfstein für die Liebe, die ich habe zu Gott? Das möchte ich mich einfach konkret fragen. Woran hänge ich? Und zu diesem Herz- und Liebe-Thema möchte ich euch aus diesem Buch mal einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen, weil ich finde, das ist sehr nett geschrieben. Übrigens, wer Lust hat, da tiefer einzusteigen und sich mal richtig herausfordern zu lassen, dem leihe ich es gerne aus. Ist ganz kurz, ist schnell durchgelesen, aber danach hat man zu Hause was zu besprechen. I tell you. Wo wir unsere Schätze aufbewahren, hängt zum großen Teil davon ab, wo nach unserer Sichtweise unser Zuhause ist. Einmal angenommen, Sie leben in Frankreich und kommen für 3 Monate in die USA auf Besuch. Sie wohnen im Hotel und schon vorher wissen Sie, dass Sie im Flugzeug nichts wieder nach Frankreich zurücknehmen können, aber natürlich können Sie in den Vereinigten Staaten Geld verdienen und es auf Ihr Konto in Frankreich einzahlen. Würden Sie mit diesem Wissen Ihr Hotelzimmer in Amerika mit teuren Möbeln und wertvollen Wandbehängen ausstatten? Natürlich nicht. Sie würden Ihr Geld in die Heimat schicken. Sie würden nur das ausgeben, was Sie zum Leben brauchen, und die großen Beträge schon einmal vorausschicken. Die würden dann auf Sie warten, wenn Sie zurückkommen. Also wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder im Hotelzimmer, dann kaufe ich nicht teure Bilder, die ich dort an die Wand hängen will. Ist doch gar nicht mein Zimmer. Da bleibe ich doch nicht. Es geht doch woanders hin. Und da ist mein Zuhause. So, Liebe wird geprüft. Wo ist dein Zuhause? Wo ist dein Herz? Und jetzt sagt der Paulus aber, der Knackpunkt oder dieses perfekte Beispiel ist nicht nur die Mazedoniengemeinde oder woanders nennt er noch Achaia oder es gibt noch Antiochien, glaube ich. Die haben alle gegeben für Jerusalem, gibt es mehrere Beispiele. Sondern er sagt, ihr kennt ja, Vers 9, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier ist das ultimative Vorbild, dass Jesus nämlich gar nicht gesagt hat, ja, so ein bisschen gebe ich ab, sondern er war sogar bereit, aus seinem Reichtum bei Gott seine ganze reiche Identität sozusagen aufzugeben und selber arm zu werden. Und da geht es nicht nur um die Liebe, die vorher schon zum Ausdruck kam, sondern hier steht, die Gnade kennt ihr unseres Herrn Jesus Christus. Wer da noch tiefer einsteigen will und das nochmal sich angucken will, der liest Philipper 2, den Christushymnus, wo steht, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus, der nicht festhielt, wie einen Raub Gott gleich zu sein. Also das ist das Beispiel, wo Jesus selber vorgemacht hat, ich klammere nicht an einem Reichtum und an einem Status und ich muss auch nichts irgendwie behalten, um meinen Status zu haben und ich verliere den auch nicht aufgrund äußerer Dinge, sondern ich bin bereit, mich klein und arm zu machen und ich betrachte es als Gnade, geben zu dürfen. Und Jesus ist so weit gegangen, sein Leben zu geben. Macht mich das dankbar, habe ich mich gefragt. Und wie gehe ich damit um, wenn dieser Vers hier steht, im Kontext von geben, guck dir Jesus an. Und dann steht da, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und jetzt ist Jesus nicht rumgelaufen und hat Geld verteilt, sondern unabhängig von diesen äußeren Dingen bin ich mir bewusst, bist du dir bewusst, reich zu sein in Jesus. Dass echter Reichtum in unserem Leben bei Jesus zu finden ist, völlig unabhängig von dem Kontostand, vom Auto, vom Haus, von was auch immer, weiß ich, dass ich reich bin, unabhängig von der Kohle, weil ich Jesus habe. Ich glaube, das ist die Basis für das, was der Paulus jetzt sagt, wenn er wieder konkret wird und sagt, hey, machen, nicht nur denken, nicht nur wollen, jetzt geht's ans Tun. Vers 10. Ich gebe hierin einen Rat, es ist gut für euch, wenn ihr das macht, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt. Es ist gut für euch, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt. Vollbringt ist hier vollständig macht. Also sie haben offensichtlich schon vorher etwas getan, im Sinne von anderen zu helfen. Aber sie haben irgendwas gewollt, schon seit über einem Jahr, und haben das noch nicht vollständig umgesetzt. Und er sagt, es ist gut für euch, wenn ihr es macht, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Es ist gut für euch. Wonach frag ich und wonach fragst du, wenn wir uns überlegen, was ist gut für uns? Was ist gut für mich? Im Leben, ganz allgemein oder in ganz bestimmten Lebenssituationen oder Lebensbereichen, was ist gut für mich? Es gibt die ein oder anderen Ratgeber an verschiedenen Stellen und hier könnte man sagen, bevor ich irgendwie gebe, frage ich meinen Finanzberater oder meinen Steuerprüfer oder was auch immer, was ist gut für mich? Irgendjemand, der sich mit Kohle auskennt. Aber Gott sagt hier in der Bibel grundsätzlich mal, geben ist gut für euch. Macht das. Du sollst es nicht nur gut finden, sondern wenn du es tust, ist es gut für dich. Übrigens bei diesem Vers, sammelt euch Schätze im Himmel, finde ich das interessant, dass da nicht steht, sammelt für Gott Schätze im Himmel, sondern euch. Also wir können mit dem, was wir auch weitergeben, etwas tun, was sogar uns wieder gut tut. Also das ist hier auch versprochen. Es ist gut für euch. Nicht nur das Tun, sondern auch das nicht nur das Wollen, sondern auch das Tun. Wir können alle sagen, ich finde das gut, wenn jemand viel weitergibt oder wenn jemand sich engagiert, finanziell oder so. Und ich denke, dass es schon interessant ist, dass er den Korinthern hier sagt, Leute, das, was ihr euch vorgenommen habt, das schiebt nicht auf. Erinnert euch dran, was ihr euch vorgenommen habt, auch gemeinsam. Bei uns zu Hause ist das neulich passiert und ich war sehr dankbar, weil wir Dinge haben, auch in diesem finanziellen Bereich, die wir uns vorgenommen haben. Und in irgendeinem Kontext kamen wir drauf und meine Frau sagt zu mir, Simon, haben wir eigentlich, als neulich das Geld von der Steuerrückzahlung kam, haben wir, wie wir das vorhatten, den Anteil weitergegeben oder wollten wir das nur? Und als wir kurz geguckt und nochmal drüber geschaut haben, haben wir gesagt, stimmt, wir wollten, wir haben sogar beschlossen, wofür, aber wir haben es noch nicht gemacht, es liegt immer noch da auf dem Konto und es war schon, weiß nicht, ein Monat her oder so. Und ich war froh, dass sie mich erinnert hat und gesagt hat, wir wollten doch, aber was wir eigentlich wollen, ist, dass wir es tun. Und das sagt der Paulus hier, Leute, ihr habt euch was überlegt, was ihr wollt, tut es auch. Und jeder kann selbst überlegen, was das für ihn bedeutet. Und jetzt lesen wir Vers 12. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Das finde ich in dem Zusammenhang erleichternd. Vor kurzem war jemand, wer auf mich zukam und gesagt hat, ah, ich weiß doch, dass eure Tochter demnächst ins Ausland gehen will und es tut mir so leid, dass ich das nicht finanziell unterstützen kann und ich würde doch so gerne, aber es geht einfach nicht, die finanziellen Verhältnisse geben es nicht her. Und ich habe gesagt, hey, entspann dich, du bist nicht verantwortlich für das, was du nicht hast. Und wenn du sie unterstützen willst, dann bete für sie. Jeder ist verantwortlich für das, was er hat und nicht, was er nicht hat. Und deswegen ist unser Check nicht, was würde ich machen, wenn ich viel mehr hätte, was ich weitergeben könnte oder wo ich anderen helfen kann, sondern was hat Gott mir gegeben? Was habe ich? Abgesehen davon, dass dieses, was einer hat, wenn wir im 1. Korinther zurückblättern würden, wo Paulus mal gesagt hat, was aber hast du überhaupt, dass du nicht empfangen hast von Gott? Also das, was er bekommen hat. Jeder das, was er von Gott bekommen hat. Es gibt das Stichwort Talente. Wenn ihr daran denkt, habt ihr vielleicht diese Geschichte im Kopf, die Jesus erzählt hat mit den Leuten, die verschiedene Mengen bekommen haben, für die sie verantwortlich waren. Und da war der eine mit dem einen Talent, der war für das eine zuständig. Ein anderer hatte 10, der war für die 10 zuständig. Aber der mit dem einen war nicht mit zuständig für die 10 des anderen, sondern jeder nach dem, was Gott ihm gegeben und anvertraut hat. Du bist verantwortlich für das, was du hast oder kannst oder bekommen hast und nicht für das, was du nicht hast. Ich denke, das ist gut für uns, uns das zu überlegen und nicht zu sagen, oh, ich würde ja mich beteiligen, irgendwo an Spenden oder an etwas weiterzugeben oder anderen zu helfen, wenn ich so und so aufgestellt wäre wie der. Das ist gar nicht die Frage, auch nicht die Frage, die Paulus hier stellt, sondern jeder, was er hat, und wir müssen uns keinen Stress machen um das, was wir nicht haben. Vers 13. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. Also wir lesen gleich weiter, aber hier steht, man bringt sich nicht mit Absicht selbst in Not. Ja, die Frage war nicht, hey, da sind die arme Gemeinde in Jerusalem und die reiche in Korinth, jetzt muss der Spieß umgedreht werden, damit das jeder mal erlebt oder so. Das war nicht die Frage, sondern die Frage war, wie können die einen, die was haben, den anderen helfen, die nicht haben. Und ich glaube, auch bei uns ist aktuell nicht die Frage, oh, wir müssen uns selbst in Not bringen, sondern schon die Frage, wie können wir fröhlich geben. Und da darf, glaube ich, demnächst jemand anders über dieses mit dem fröhlichen Geber, das kommt in 2 Kapiteln oder so nochmal, darf jemand gerne nochmal weiter ausholen, wenn es soweit ist. Aber die Frage ist, wie ist das mit diesem Ausgleich? Wo habe ich das Gefühl, dass jemand in Not ist und sehe das? Und was habe ich, um beizutragen? Oder einfach um das, was Gottes Werk und Gottes Reich angeht, wo die Schätze im Himmel gelagert sind, um mich daran zu beteiligen. Vers 13 in der Mitte weiter. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss, also der in Jerusalem, eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Also jetzt ist die Zeit, wo der eine dem anderen helfen kann. Aber wer weiß denn, wann es umgekehrt sein wird? Wer weiß denn, wie lange es uns hier, wo wir jetzt sind, so gut geht, dass wir anderen helfen können? Oder wie lange es dauert, bis wir froh sind, wenn uns jemand hilft? Das ist das, was Paulus hier sagt. Und ich finde es schön, dass er darauf hinweist, es ist kein Gefälle von der eine ist gesegneter als der andere oder so, sondern es kann sein, dass es über die Jahre irgendwie hin und her geht, einer dem anderen hilft, einer für den anderen da ist und nicht einer denkt, hier sind die Reichen, da sind die Armen, die einen kriegen immer geholfen, die anderen müssen immer einspringen, sondern aus Gottes Sicht sind es nicht zwei Welten, sondern es sind seine Kinder, es sind seine Gemeinde. Und es ist dran, dass innerhalb dieser Gemeinde oder innerhalb Gottes Reich auch hin und her sich geholfen wird. Im Prediger 11, Vers 1 steht, lass dein Brot über das Wasser fahren und du wirst es wiederfinden nach langer Zeit. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir sagen, hey, ich stecke mein Brot in die Gefriertruhe, damit ich es wiederfinde nach langer Zeit. weil uns das näher liegt, dass wir sagen, ich kann das irgendwo horten, dann habe ich es irgendwann gut. Aber bei Gott sind so andere Konzepte manchmal. Er sagt, gib das weg, das ist bei mir Himmelsbank irgendwie gut aufgehoben und wenn du es wieder brauchst nach langer Zeit, ich kümmere mich drum. Und das finde ich sehr faszinierend und auf der anderen Seite herausfordernd, dass diese Konzepte, die wir weltlich erklärt bekommen, auch von Vorsorge oder irgendwie an später denken und so, dass die irgendwie in der Bibel anders beschrieben werden. Und da sowas zum Beispiel steht. Jetzt hilft einer dem anderen und vertraut darauf, dass Gott dafür sorgt, dass es irgendwann womöglich, wenn nötig, umgekehrt sein wird. Ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen, den ich total klasse finde in diesem Text. Habt ihr im Kopf, dass der Paulus ein Missionar war, der auch durch die Gegend zog, der zwar auch in seinem Beruf Teilzeit wahrscheinlich irgendwie gearbeitet hat, aber trotzdem auf Unterstützung von Gemeinden selber angewiesen war? Also ein Missionar sozusagen, der irgendwie auch Spenden brauchte? Und das erwähnt er hier mit keinem Wort. Sondern er sagt, ich kenne da jemand, die haben Bedarf. Und ich kenne da jemand, die haben viel. Und ich versuche, die beiden zusammenzubringen. Und dass ich auch was brauche, spielt in dem Moment gar keine Rolle. Und dieses Konzept nenne ich Fürsprache. Und ich versuche das immer mal wieder im Kontext meiner Arbeit, wenn ich mit Missionaren zusammen bin und wir über solche Themen manchmal auch reden, auch anzubringen, zu sagen, das ist doch cool, das ist ein biblisches Konzept Fürsprache. Nicht ein Missionar oder ein christliches Werk oder irgendjemand, ein Pastor oder was auch immer, muss für sich selber Werbung machen und sagen, Leute, ich muss euch berichten, damit ihr irgendwie mir gebt, was ich brauche. Und diesen Druck auch zu erleben, zu sagen, ich bin dafür irgendwie zuständig, sondern einer spricht für den anderen und sagt, hey, ich habe da jemand gefunden oder jemand erlebt, der was braucht. Wie wäre es, wenn ihr helfen könnt? Und das haben wir jetzt auch in dem Kontext nochmal erlebt, als wir darüber gesprochen haben, dass Marlin ins Ausland geht und eine Bibelschule machen will. Und es ist für uns als Familie jetzt nicht so ganz locker zu sagen, hey, wir schicken unsere Tochter ins Ausland und da sind Flüge und da sind Bibelschule, Schulkosten und was weiß ich. Aber hier in Deutschland verhältnismäßig irgendwie doch machbar. Ja, jetzt kam der Kindergeldbescheid, wir kriegen weiterhin Kindergeld, preis den Herrn. Solche Sachen, da freuen wir uns drüber. Und irgendwie am Ende haben wir das Vertrauen, dass es reichen wird und sie wird klarkommen. Aber wir haben gehört von einem Mädchen in Costa Rica, wo Marlin hingeht, die dort wohnt, gar nicht weit weg von der Bibelschule und bei Bekannten von uns so eine Art Jüngerschaftskurs macht. Und dieses Mädchen würde liebend gerne genau dieselbe Bibelschule auch jetzt machen ab diesem Sommer. Und es geht los in 2 Monaten. Und sie lebt aber in anderen finanziellen Verhältnissen. Und sie kann nicht sich das leisten und hat auch keinen Freundeskreis, der sagt, wir unterstützen das. Und da habe ich mich erinnert an das hier und habe gedacht, wie wäre das im Sinne von Fürsprache, wenn wir nicht nur sagen, Leute, hier ist unser Bedarf, wer kann unsere Tochter unterstützen, sondern wenn wir sagen, Leute, wir kennen hier jemand, wer arm ist und sich das nicht leisten kann, wo ist jemand, der diesem Mädchen hilft? Und ich sage euch, es ist viel leichter, diesen Bedarf zu formulieren als unseren eigenen. Wenn sich jeder jemand sucht, der für den anderen spricht, es ist viel schöner, als wenn jemand für sich selber sprechen muss und sagen, oh, hier ist die Not, wer hilft mir? Und das macht der Paulus nämlich hier nicht und sagt, ich brauche, könnt ihr mir bitte helfen, sondern er spricht über andere. Und ich finde es faszinierend, wenn wir uns darauf einlassen, auch zu sagen, ich gebe, ich investiere für andere, wie Gott dann, hier steht ja über den Ausgleich, ja, da steht, damit der Überfluss eurem Mangel aushilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Da kommt gleich noch der Vers, ich lese ihn jetzt, ich finde es cool, dass es in dem Zusammenhang steht. Also 14 und 15 nochmal zusammen. Damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Wer weiß, aus welchem Kontext das kommt mit dem Sammeln? Welche Geschichte? Manna. Israeliten in der Wüste, Brot fällt vom Himmel Manche sagen, ich muss gucken, dass ich habe für die nächsten 5 Tage mindestens. Und sie sammeln das und sie haben nachher nicht übrig, weil Gott die Freiheit und Dreistigkeit besitzt, zu sagen, du sammelst gefälligst, was du heute brauchst und alles andere vergammelt. Und die anderen haben gesammelt und haben gesagt, okay, ich nehme das, was ich heute brauche und es hat gereicht. Und am nächsten Tag gab es wieder. So, und jetzt schreibt der Paulus hier, achtet mal drauf, der schreibt, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht. Den Ausgleich bei dem Manna haben nicht die Menschen gemacht. Nicht das Volk Israel hat diesen Ausgleich hinbekommen, zu sagen, jeder hat genau genug. Sondern den Ausgleich bei dem Manna hat Gott gemacht. Aber jeder war für sich und für seinen Haushalten zuständig. Und ich glaube, dass das hier bei den Finanzen, die der Paulus erwähnt, auch gilt. Wir sollen geben. Aber manchmal, wenn ich mir die Not der Welt angucke, werde ich immer sagen, es ist doch ein Tropfen auf einen heißen Stein. Niemals wird das der Ausgleich sein. Muss es auch nicht, weil Gott derjenige ist, der den Ausgleich schafft. Aber er will, dass wir uns beteiligen. Und er ist nicht zufrieden, wenn wir uns nicht beteiligen. Es ist gut für uns, wenn wir es tun, damit einer dem anderen aushilft und einen Mangel abhilft und einen Ausgleich schafft, den aber am Ende Gott in der Hand hat. Und das finde ich sehr faszinierend. Und das Schöne ist eben, dass wir das nicht berechnen und überschauen müssen. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch noch 1-2 ganz kurze Stories, die wir erlebt haben, als wir uns darauf eingelassen haben, zu sagen, aus einem finanziell eher positiv gut gestellten Umfeld einen Wechsel zu machen, hier in die Gegend, wo wir aber wussten, dass es finanziell enger wird, weil es für Gottes Reich ist. Und wir haben gedacht, okay, das nehmen wir in Kauf, aber wir werden wahrscheinlich an ein paar Stellen den Gürtel enger schnallen müssen, weil es finanziell nicht mehr so gut aussieht wie vorher. Ist nachvollziehbar. Und wir haben gedacht, zum Beispiel wird es unseren Urlaub betreffen. Wenn wir nach Sinsheim ziehen und ich einen Job habe mit weniger Geld, werden wir nicht den gleichen Urlaub machen können wie vorher. Klar? Logisch. Und es war vor ein paar Jahren, als wir dann herkamen, das erste volle Jahr, als wir hier waren, dass zuerst wir eine Einladung bekommen haben in einen Urlaub, für den wir keinen Cent selber zahlen mussten. In einem Haus, das wir uns selber in der Qualität nicht geleistet hätten. Und wir waren eine Woche unterwegs und haben gestaunt, dass Gott uns einen zusätzlichen Urlaub einfach so gegeben hat. Und wir haben gedacht, der eine, den wir sonst im Sommer machen, wird schon schmaler ausfallen. Und dann waren wir Pfingsten unterwegs und haben es einfach geschenkt bekommen. Übrigens jetzt wieder, wir sind gerade gestern wiedergekommen und waren wieder eine Woche geschenkt im Urlaub. Das ist ein Segen, was Gott uns gibt. Aber dieses zu sehen, ich mache mir Sorgen oder vielleicht auch nicht Sorgen, aber Gedanken und sage, wahrscheinlich ist dann da für uns der Ausgleich im Sinne von Sparen. Und Gott sagt, und ich schenke es dir. Und dann kam der Sommer und wir haben gesagt, jetzt könnten wir halt planen, was wir sonst urlaubsmäßig in den Sommerferien machen. Und das, was wir ja immer gemacht haben oder was uns gefiel, das wird so ja nicht funktionieren. Und wir haben geguckt und haben einfach spaßeshalber geschaut und haben gemerkt, hey, in Baden-Württemberg sind die Ferien so anders gelagert, dass wir von der Preiskategorie A ist gleich am teuersten, die wir vorher immer buchen mussten, in Kategorie D gelandet sind. Und das Haus, wo wir sonst waren, hat genau die Hälfte gekostet in dem Jahr. Und wir konnten den Urlaub machen, wie wir es vorher hatten. Und ich habe gestaunt und habe gesagt, wie Gott sich das leistet, einfach zu sagen, so what, den Ausgleich mache ich, den machst doch nicht du. Und den muss auch niemand anders für dich übernehmen, weil du die Hand hebst und sagst, alles eng oder so. Ich fand das klasse, weil es unser Vertrauen gestärkt hat auf, Gott wird uns versorgen und Gott wird sich kümmern und zwar besser und mehr, als wir das können. Und so war es beim Manna ja auch. Und das finde ich einfach faszinierend. Niemand musste das ausrechnen, sondern jeder musste nur gehorsam sein. Das zu machen, was Gott vor die Füße gelegt hat und gesagt hat, hier ist dein Haushalt, hier ist dein Ding, was hast du in der Hand? Ich dachte einfach, wenn wir es jetzt mal so auf uns wirken lassen und so stehen lassen und sagen, das ist, was Paulus sagt, hier sind welche, die tun das. Und auch die Gemeinde da in Mazedonien war sicher keine perfekte Gemeinde, aber nehmt es mal als Vorbild und überlegt mal, Messlatte für die Liebe, ist mein Geldbeutel, meine Finanzen, mein Geben auch eine Messlatte für die Liebe? Und wie wende ich das auf mich an? Können wir nochmal dann jeder für sich drüber nachdenken. Und ich dachte, ein paar praktische Tipps einfach noch wären zum Beispiel wirklich zu überlegen, jeder ist für das zuständig, was er hat. Das heißt, überleg dir mal, bei allem, was reinkommt, geht davon auch wieder was raus. Und gerade die Jüngeren und die Teens unter uns, fang an bei den kleinen Beträgen, bei dem, was du hast. Keiner von unseren Teenies ist zuständig dafür, was die Eltern verdienen und was die davon weitergeben, sondern was du hast und was bei dir ist, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du es übst mit Taschengeld, mit dem, was aus dem Ferienjob kommt, mit dem, was sonst Gott dir gegeben hat, dann ist es später leichter, es umzusetzen, wenn Gott dir viel anvertraut. Du kannst es schon üben. Dann würde ich einfach empfehlen, grundsätzlich wirklich dieses Wollen klar zu definieren. Der Paulus sagt, setzt doch auch das um, was ihr euch vorgenommen habt, aber sie hatten sich was vorgenommen. Wenn ich mir nicht vornehme, etwas zu geben, werde ich es auch nicht tun. Nehmt euch das vor und ich denke bei Ehepaaren oder Familien, die Kinder werden da nicht groß mitreden wahrscheinlich, aber die Ehepaare sollten sich untereinander einig sein, was sie da machen wollen. Das könnte nämlich sehr schwierig werden, wenn einer sagt, ich weiß und ich gebe einfach und der andere ist nicht einverstanden. Klärt das miteinander, aber definiert für euch, was dieses Wollen bedeutet. Und dann schnappt euch Vorbilder, wo ihr denkt, die machen das und tauscht auch Erlebnisse darüber aus. Und ich finde als Gemeinde, ich komme zurück zu dem, dass wir als Gemeinde ja das praktizieren und auch weiter praktizieren wollen, lasst uns ruhig dankbar auch drüber reden, auch wenn dieses Thema irgendwie in Deutschland so ein Tabu-Ding scheint, aber lasst uns auch Mut machen und drüber reden und sagen, hey, ein Missionar war hier, wir konnten etwas mitgeben, Gott sei Dank hat er uns in die Situation gestellt, dass wir das voneinander wissen und uns gemeinsam auch beteiligen. Und was außer Geld kann ich geben, wenn ich vielleicht jetzt nur in eine Richtung denke? Ist mein Auto, ist meine Wohnung, ist meine Ernte, was auch immer? Ist das ein Werkzeug Gottes? Das sind so ein paar praktische Dinge, die mir einfielen, wo ich dachte, hey, ganz konkret das zu machen, funktioniert, glaube ich, bei dem Text, den wir heute hatten, ganz gut, wenn wir uns noch Gedanken darüber machen. Ich schließe nochmal mit einem kurzen Zitat aus dem Buch, Wo dein Schatz ist. Die Gabe der Lehre haben wir in der Gemeinde regelmäßig vor Augen. Wir wissen, wie sie aussieht. Wir hören auch Erfahrungsberichte davon, wie Gott in Krankheitsnot auf wunderbare Weise eingreift. Wir hören von Ehen, die wieder heil wurden, von sehr vielen anderen Dingen, aber wir hören fast nichts über die Gabe des Gebens. Wir hören von Leuten, die Dinge im Gebet erkämpfen und die Bibel gründlich studieren, aber nur äußerst selten von Menschen, die einen großen Teil ihres Einkommens dem Herrn geben. Es geschieht immer öfter, dass Christen einander die Fragen stellen, die das Gewissen berühren. Wie sieht es in deiner Ehe aus? Hast du Gottes Wort gelesen? Wie geht es dir beim Thema sexuelle Reinheit? Erzählst du anderen von Jesus? Aber wie oft hat dich jemand gefragt, und wie viel Geld gibst du für Gott? Oder hast du Gott bestohlen? Oder gewinnst du die Schlacht gegen den Materialismus? Beim Thema Geben herrscht in Gemeinden der Grundsatz, bloß nicht fragen, bloß nicht sagen. An dieser Stelle mangelt es uns an Kommunikation, Rechenschaft und Vorbildern. Fast als gäbe es eine Vereinbarung, ich werde nicht damit anfangen, wenn du auch den Mund hältst. Dann können wir beide weiterleben wie bisher. Vielleicht ist es ein Thema, über das man einfach ungezwungener auch anfangen sollte, zu sprechen und vor allem die Bibel zu lesen. Und wir haben heute einfach gelesen, dass Paulus ganz locker sagt, es ist gut für euch, macht mit. Und das wünsche ich mir für mich selber auch. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns mit deinem Erniedrigen, mit deinem auf die Welt kommen, mit deiner ganz persönlichen Armut so gesegnet hast, dass wir dadurch reich werden und reich sind, völlig unabhängig von den äußeren Umständen. Und ich bete, dass du mir das immer wieder klar machst und uns allen, die wir uns unsere Gedanken machen und auch die Welt sehen und denken, wie verrückt ist diese Welt und auch wie viele Geschwister, die wir weltweit haben, die auch an dich glauben, haben echt Not, aber was können wir schon tun, wie können wir schon helfen? Herr, du weißt es und du weißt, was wir haben und was du uns gegeben hast und ich bete, dass wir gut damit umgehen und dass wir es lernen, da wo wir es lernen müssen. Und ich bete aber auch, dass wir dankbar werden darüber, was einfach möglich ist und wie du uns beschenkt hast und wie wir heute auch hier als eine echt beschenkte und reiche Gemeinde und jeder Einzelne für sich von dir beschenkt sein darf. Und ich danke dir, dass du das, was wir an dich weitergeben können und dürfen, dass du das weiter verwenden wirst und dass es sich vermehrt. Und ich bete, dass du uns weise machst, da wo du uns einen Tisch decken willst, diesen Tisch in Anspruch zu nehmen, aber vielleicht die Kühltruhe nicht so voll zu stopfen, wie wir das manchmal denken. Ich bete, dass du unser Denken und unsere Maßstäbe auch reparierst, da wo dein Wort einfach anders tickt, als wir das um uns herum oft hören. Und ich danke dir aber einfach, dass du uns so viel Gutes tust und dass wir beschenkt sind mit dem, was wir haben, auch äußerlich. Segne uns, dass wir es gut einsetzen für dich. Und danke für diese klaren Worte von Paulus an die Gemeinde. Und vielen Dank für die Gemeinde hier. Und viel Gutes, was einfach in der Richtung schon passiert. Und wir beten jetzt für die Menschen und Werke und Organisationen und Missionare und andere, die Finanzen aus dieser Gemeinde bekommen, dass du sie damit segnest und dass es für sie eine Ermutigung ist und dass das, was wir auch als Gemeinde weitergeben dürfen, dass es ein Segen für dein Reich und ein Schatz in deinem Himmel wird. Amen.